Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Das Wort ist wieder in aller Munde. Hamstern. Vorräte anlegen, um zu überwintern. Wie es Hamster tun. Jetzt also hamstern, um für den Corona-Winter versorgt zu sein. Was uns heute zu Recht merkwürdig vorkommt, war zu anderen Zeiten nötig, um das Überleben zu sichern, vor allem in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Wann und warum gehamstert wurde? Eine kleine Rückschau von Michael Hollenbach.
Hamstern. Man fuhr irgendwo raus mit der S-Bahn und notfalls ein Band Goethe, wenn der Bauer lesen wollte, oder ein Ring oder eine Kette wurde vertauscht für 2 Pfund Kartoffeln oder mal ein halbes Pfund Butter. Dann lebte man ja ungeheuer gut. Das reichte wieder für eine Weile.
Damals, in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, fehlte es an allem, was man zum Leben und Überleben brauchte.
Wenn einer 6 Taschentücher hatte und brauchte bloß eins, oder hat er die anderen 5 eingetauscht, oder eine Hose oder Verbandsmaterial oder ein Laken.
Ich hatte Wäsche und Tischdeck oder irgendwie, ja, und bin dann nun hamstern gefahren und kam dann abends verschlagen an, hatte zwar den Rucksack voll, aber das waren halb erfrorene Kartoffeln und hatte auch 1 Kilo Mehl, weiß ich nicht, ob ich auch ein paar Eier habe, und habe zu meiner Mutter gesagt, das mache ich nie wieder, lieber verhungern wir.
Das, was man damals Hamsterfahrten nannte, war eigentlich gar kein Hamstern. Die Menschen hungerten und lebten von der Hand in den Mund.
Ich würde sagen, das Hamstern an sich ist natürlich immer ein Phänomen, gedacht als Vorbereitung für Krisenzeiten. Also ich meine, wir kennen das seit biblischen Zeiten, dass man nach 7 fetten Jahren bitte so viel Vorräte anlegen muss, dass man auch 7 magere Jahre durchstehen kann,
sagt der Historiker Jonathan Voges. Er nennt als ein Beispiel den Sommer 1914, als sich der Beginn des Ersten Weltkrieges abzeichnete.
Sowas wie ein zu erwartender Krieg führt dazu, dass man für sich persönlich meint, vorsorgen zu müssen. Und das ist bei Kriegszeiten wahrscheinlich auch sehr schlau, das zu tun und sich eben für diese Zeiten vorzubereiten und Vorräte anzulegen. Und die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg ist ein klassisches Beispiel dafür, wo es genau darum ging, für die Krisenzeit vorbereitet zu sein.
Wobei sich in derartigen Krisenzeiten oft ein Widerspruch ergibt zwischen den individuellen Bedürfnissen und den gesellschaftlichen Notwendigkeiten.
Jeder ist sich in Krisensituationen offenbar selbst der Nächste, wohingegen es gleichzeitig die Probleme gibt, dass, wenn jeder hamstern würde, es am Ende vielleicht doch nicht für alle genug geben würde und dann genau die Situation eintritt, die man eigentlich meint, dass es sie nicht geben muss, nämlich dass es nicht genug gibt. Und wie der Staat damit umgeht, hängt natürlich vom gesellschaftlichen System ab.
So rationierten die Nationalsozialisten bereits vor Beginn des Zweiten Weltkrieges die Lebensmittel. Wer Nahrung hortete und sie privat verkaufte, dem drohten harte Strafen bis hin zur Todesstrafe. Das hielt die Menschen allerdings nicht davon ab, auf dem Schwarzmarkt zu hamstern. Der Völkische Beobachter schrieb 1939:
Zwischen einer vorsorglichen Hausfrau und einer hamsternden Hausfrau besteht ein himmelweiter Unterschied. Die vorsorgliche Hausfrau wird stets in aller Ruhe dafür sorgen, dass sie die Lebensmittel, die sie heute oder morgen braucht, im Hause hat. Die hamsternde Hausfrau ist von einer ewigen Angst besessen. Sie kauft, was sie sieht.
Die Kriegs- und Nachkriegserfahrungen haben gezeigt, die Angst hatte reale Gründe. Dann aber folgte das Wirtschaftswunder. Und trotzdem blieben noch viele Vorratskammern voll, weil man Angst hatte, dass es auch wieder anders kommen könnte.
Beispiele dafür wären das beliebte bzw. als Muss empfundene Einwecken und Einmachen von Produkten, die dann im Keller gelagert wurden, eben nicht nur um das ganze Jahr über Obst und Gemüse essen zu können, sondern auch gleichzeitig als Notvorrat für mögliche Krisenzeiten, die man immer wieder erwartete.
Und die nächste Krise kam. Als sich Anfang der 60er Jahre der Kalte Krieg mit dem Bau der Berliner Mauer zuspitzte, rief die Bonner Bundesregierung die Aktion Eichhörnchen ins Leben.
Also die Aktion Eichhörnchen von 61 ist ein spannendes Beispiel dafür, wo die Situation im Grunde genau umgekehrt ist, dass nicht die Personen anfangen zu hamstern und damit den Staat in seiner Funktion herausfordern, sondern genau andersrum, dass die Bevölkerung aufgefordert wurde, einen Vorrat anzulegen, der mindestens 2 Wochen die Ernährung sicherstellen sollte.
Doch den Westdeutschen war nicht nach Hamstern zumute, wie eine Umfrage des Südwestdeutschen Rundfunks im Januar 1962 dokumentierte.
Halten Sie einen Notvorrat zu Hause?
Nein, weil wir keinen Platz haben und ich will das auch gar nicht machen, ne?
Ich meine, im Ernstfall kann einen etwas Mehl und Zucker auch nicht retten.
Ich halte es so nicht für nötig.
Ne? Nein, bis jetzt noch nicht.
Und warum nicht?
Oh, ich habe das noch nicht so ernst genommen.
Ich bin noch gar nicht auf die Idee gekommen.
Die Bilanz des Historikers Jonathan Voges.
Diese Aktion Eichhörnchen gilt ihm als fundamental gescheitert, obwohl es eben auf einem der Höhepunkte des Kalten Krieges stattfand, nämlich Anfang der 60er Jahre.
Anders war die Situation in der DDR, wo es objektive Gründe gab, immer wieder zu hamstern. Je nachdem, was gerade angeboten wurde.
Vor allem auch mit der Hoffnung darauf, einfach das zu kaufen, was da ist, um eventuell Tauschmaterial zu haben, um das zu bekommen, was man tatsächlich gerne hätte. Also da kann man auch sehen, dass der Vorrat von bestimmten Produkten auch dazu da ist, sich selber mit Tauschmaterial in der Mangelwirtschaft der DDR auszustatten.
Komisch zumute ist manchem auch hier in der Bundesrepublik nach dem Unfall von Tschernobyl. Und die Frage ist, was darf man eigentlich essen, wenn Milch, Spinat und Kopfsalat im Augenblick nicht ratsam sind? Wird eigentlich gehamstert, kaufen die Deutschen Konserven und zum Beispiel Haarmilch?
Fragte Anfang Mai 1986 ein Moderator des Westberliner Radiosenders RIAS. Nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl war man sich auch im gut versorgten Westen nicht mehr sicher, wie lange die Vorräte an nicht verstrahlten Lebensmitteln noch reichen würden.
Da sieht man tatsächlich auch, dass mit den ersten Berichten über die Katastrophe in Tschernobyl tatsächlich wiederum die Bevölkerung angefangen hat, Vorräte im Keller anzulegen, in der Erwartung, dass man eventuell das Haus nicht mehr verlassen dürfe und dergleichen. Oder dass bestimmte Produkte, die nach Tschernobyl hergestellt wurden, wie zum Beispiel Milch oder Gemüse, nicht mehr die gleiche Sicherheit böten wie die Produkte, die eben vor Tschernobyl hergestellt worden sind.
Hamstern, so die Beobachtung des hannoverschen Historikers, ist meist eine Reaktion auf eine allgemeine Unsicherheit.
Dass man nicht genau weiß, was droht alles noch und dergleichen, dass man in so einer Situation der Unsicherheit sich ein Stück weit Sicherheit dadurch schaffen will, dass man sich durch die eigenen Vorräte unabhängig macht von der Außenwelt.